Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ich kann das schlecht beschreiben. Es ist so ein unheimlich grosser Frieden über mich gekommen, wo mein Herz wieder erhellt hat und glücklich gemacht hat. Und ich habe gewusst, was das eigentlich heisst, geradeaus laufen. Das heisst, einmal ringsherum um die ganze Erde zu kommen. Das hat mich unheimlich fasziniert, wie ich das auch umverzählt, allen ringsherum, dass ich irgendwann zu Fuß um die Welt laufe.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Der Peter Egger ist Vater von 6 Kindern, ist leidenschaftlicher Dachdecker und ist als Kind angegeckt. Das hat dazu geführt, dass er als Erwachsener ein grosses, gefährliches Abenteuer unter die Füße hat genommen. Er ist einmal rund um die Welt gelaufen, auf der Suche nach Antworten, nach Sinn in seinem Leben. Antworten hat er dann gefunden und mir hat es Wunder genommen, wie es ihm heute geht, fast 20 Jahre nach dieser Reise. Und es hat sich herausgestellt, er hat neue Fragen, er macht sich immer noch viel Gedanken und seine Reise ist noch nicht fertig. Ein spannendes Gespräch über das Laufen, über Gerechtigkeit und über Philosophie im stinknormalen Alltag. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Schön, dass ich zu.
So, herzlich willkommen. Peter Egger, aber man sagt eigentlich Pesche, oder?
Ja, alle sagen Pesche.
Alle sagen Pesche. Hast du das auch lieber?
Ja, ganz sicher, ja.
Wir haben hier in meinem Büro abgemacht, zu Bern, weil es bei dir daheim ein bisschen chaotisch wird zu und her gehen.
Richtig, ich habe 6 Kinder und das geht auf und ab und ja, ist ringhörig, ist laut, ist lebig, das fängt auch.
6 Kinder?
6, ja.
Wie alt sind die Kinder?
Der älteste Eli ist 12, wird im Dezember der 13. Und das jüngste, die Joara, das ist 5.
Da hast du alle Hände voll zu tun, oder?
Ja, vor allem meine Frau. Ich selber bin ja draussen auf der Baustelle als Dachdecker am Arbeiten. Und die Frau macht den Grossteil. Gell? Sie tut es auch selber unterrichten. Homeschulen. Das ist eine grosse Arbeit, was ich mache, da, Haushalt.
Und du bist auf dem Bau, du hast eine eigene Firma, bist eine Einzelfirma, du hast Dachdecken, du hast Spenglern, du hast auch noch das dritte.
Gerüste,
genau. Aber du hast auch mal ein Abenteuer unter die Füße genommen, wo wir darüber reden. Das ist so ein der Anhaltspunkt, warum wir uns hier heute treffen. Du hast eine riesen Reise gemacht. Du bist einmal um die ganze Welt herumgelaufen.
Einmal ringsherum, 18'000 Kilometer. Was sind das? Eben 12 Länder gsi, glaube ich, die ich gemacht habe. 511 Tage. Ja, das ist es so ein bisschen.
Und du bist eigentlich aus einer Verzweiflung rausgegangen, oder? Du bist mit vielen Fragen im Gepäck losgelaufen.
Ja, ich habe viele Fragen über Gott und die Welt, über mich selber. Warum bin ich? Was kann ich? Was soll ich überhaupt auf diesem Planeten? Ja, das ist das, was mich gewählt hat.
Und wieso hat es dich so gequält?
Weil ich auch viele negative Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht könnte man sagen, ich bin grossen Teil daran mitverschuldet, dass es so ist gekommen. Aber vielleicht ist es auch einfach der innere Mensch, wie er gestrickt ist und dass er in dieser Welt, so wie sie funktioniert, auch aneckt. Und ja, auf jeden Fall. Heute würde man auch sagen, ich bin gemobbt worden in der Schule. Ich war schlecht im Lesen, Schreiben und Rechnen. Das sind so die Hauptfächer, oder? Französisch hatte ich zum Beispiel ein 1,5. Und wenn der Inhalt der Schule der überall schlecht ist, oder immer da so gemessen wird, und jeder lacht, wenn du dran kommst, zum aus dem Buch vorlesen. Und ja, das hat mich echt gebrochen. Am Schluss hat es mich gebrochen und kaputt gemacht. Und dem entgegen war eigentlich die Lehre gewesen, die ich als Dachdecker gemacht habe. Da hatte ich einen Chef, der mir gesagt hat, du machst vielleicht in diesen Schulfächern schlecht sein. Er erwartet von mir einfach, dass ich bereit bin zu lehren. Und wenn ich nicht rauskomme, soll ich zu ihm kommen. Und dann wird er mir das erklären und helfen. Mhm. Und es war sehr streng gewesen dort, aber es hat mir echt Türen aufgetan. Plötzlich bin ich nicht mehr der gewesen, der nur ausgelacht wurde und gecancelt wurde, sondern sich konnte beweisen in der Arbeit mit der Leistung.
Mhm.
Das hat mir gut getan.
Wie hast du den Dachdecker-Lehrmeister gefunden? Ist das irgendwie eine Zufallsbegegnung gewesen, oder ist das, was war das für ein Weg zu dem?
Ja, das ist deswegen interessant, weil ich mich entschieden habe, Zimmermann zu werden. Eine Hausshow gehalten nach einem Betrieb, wo mich nehmen würde. Und dann ist dort rausgekommen bei dieser Firma, dass sie mich lieber als Dachdecker würden nehmen. Und als Zimmermann haben sie mir die Stelle verwehrt.
Mhm.
Und so bin ich nachher Dachdecker geworden. Aber ich glaube nicht weil ich in diesem Betrieb bin, der Beruf mir besonders Freude gemacht, sondern weil ich ziemlich schnell habe gemerkt, dass die mich wollen.
Mhm.
Der Betrieb mehr wollen. Ja, das hat es ausgemacht, glaube ich.
Und dann hast du dir können beweisen, dann hast du so endlich mal gute Erfahrungen können machen.
Ja, natürlich schlecht hat es auch gegeben, aber ein gutes, oder darf herausfinden, was man selber eigentlich mit dem Körper alles schafft, das hat mich schon unheimlich fasziniert. Oder? Als Dachdecker muss man einen Gegenberuf geben, wo körperlich der strapaziert ist, wie ein Dachdecker. Da bist du draußen, wenn es gefroren ist, wenn Schnee liegt, wenn es regnet, wenn es stark windet, im Sommer, wenn die Sonne scheint und brennt, du bist gäng draussen, du bist im Wetter einfach ausgesetzt. Und das ist nur das eine Kriterium. Das andere ist nachher mit der Balance und mit dem Kraftakt, den du dann machst. Du läufst das Gerüst durch und bist das erste Mal müde, wenn du beim Dach oben ankommst. Aber dort hört es ja nicht auf. Gell? Dann musst du noch die Pfirst durch. Du musst das ganze Stelldach drauf. Und das mit Last, mit Ziegeln, mit Dachlatten, mit Werkzeug. Das ist eigentlich eine körperliche Grossanstrengung, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Und die Balance auf dem Dach nachher mit dem Fußwerk, ja, ich finde es faszinierend. Mhm.
Also man merkt, da leuchten deine Augen, wenn du über den Beruf
ja, auf jeden Fall, erzählst. Ja. Ja.
Und ist es dann ziemlich schnell nach der Lehre gewesen, wo du die Reise angetreten hast?
Oh nein, zwischen war noch der Rest. Ja, und das Ganze oder das Halbe abverdienen. Die WK, also, das war zwischendrin noch.
Mhm.
Ja.
RS hat dich wie geprägt?
Positiv, so würde ich jetzt sagen. Ich wollte mehr wollen. Ich hatte leider einen Unfall gehabt, bin mit drin rausgekommen und konnte ein Jahr später den Rest fertig machen.
Aber du bist irgendwie innerlich eben, hast irgendwie einen Drang gehabt, du hast Fragen in dir gehabt, Unzufriedenheit gehabt.
Ja, vielleicht auch, weil ich sehr gerne philosophieren oder über das Leben nachdenken, mich selber reflektieren, anschauen. Meine Frau sagt auch, ich habe mich auch selber therapiert auf dieser Reise. Ich will immer Zeit genommen haben, über die Fragen, die ich habe, nachzudenken und laufen, ist eigentlich sehr etwas Interessantes. Oder? Du gibst dem Körper einen Befehl. Der Körper macht den ganzen Tag einen Fuß vor den anderen. Du wirst müde durch das. Du bist am Oben zufrieden, wenn du schlafen kannst. Aber hast den Kopf immer frei gehabt zum Denken. Und auf dieser Reise habe ich sehr viel in der Bibel gelesen, um diesen Fragen irgendwie eine Antwort können zu geben. Oder oft war es so, dass aus einer Frage nachher drei neue sind geworden. Ja.
Mhm. Also du hast die Bibel mitgenommen auf die Reise?
Ja, die Bibel mitgenommen und Schreibzeug. Von dem habe ich mehr gehabt als Kleider.
Und wieso hast du die Bibel mitgenommen?
Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und für mich ist der Glaube schon ein zentraler Punkt gewesen. Also ich habe den christlichen Glauben gelehrt bekommen und in diesem Verständnis gedacht. Und auf dieser Reise ist das, also ich habe, dass es Gott gibt, nie gross zweifelt. Vielleicht aber zu wenig können fassen oder erleben. So würde ich es auch sagen, ja.
Mhm. Und dann bist du losgelaufen?
Ja.
In der Schweiz?
Ja.
Und hast was im Gepäck gehabt? Eben Bibel, Schreibzeug?
Ja, Bibel, Schreibzeug. Am Anfang hatte ich Socken dabei gehabt, für jeden Tag ein paar Socken vor der Woche oder etwa 7 Socken hatte ich dabei gehabt und Unterwäsche und T-Shirt und ja, was man da so braucht, das 2 Paar Hosen. Aber das ist sehr schnell weniger geworden. Ich habe gemerkt, es ist mir zu dumm, das mitzutragen. Und also etwa mitten in Deutschland habe ich das angefangen, fortgehen, dass ich es nicht mehr mittragen muss. Weil ich schnell herausgefunden habe, dass wenn das wisch ist und wieder, also im Wasser, im Fluss oder so, wenn ein Brünneli wisch ist und es wieder anlegst, dass es schneller trocknet, als wenn es wisch ist und an die Sonne hängst. Und die Zeit zum Warten, dass das trocken wird, war mir zu dumm gewesen. Da wollte ich vorwärts kommen. Ja.
Und hast du eine genaue Route dir rausgewählt, wo du abgewandert bist? Oder bist du echt mal drauf losgelaufen?
Nein, ich habe. Für mich war das ja ein klarer Ruf gewesen, dass ich soll, gerade auslaufen und davon erzählen. Und,
also wie? Kannst du das noch ein bisschen ausdeutschen? Ein Ruf?
Von ja, musst du dir vorstellen, ich habe in diesen Komplexen, in dem Komplex, den ich hatte, mit mir selber, habe ich Gott vorgeworfen, für was bin ich eigentlich? Alles, was ich wollte, hätte mir eigentlich misslingen lassen. Beispiel, Töffli frisieren. Alle hatten ein Töffli und frisiert in meiner Zeit. Und ich habe das auch gemacht und meins ist einfach nicht schneller gelaufen. Egal, was ich gemacht habe, oder? Richtige Schämmer gehabt. Und das hat mich gekränkt. Und für mich war schon die Frage, für was bin ich eigentlich? Und da hatte ich ein Erlebnis daheim, wo Gott in mein Herz gesprochen hat. So, alle muss ich dir dann alles zuerst wegnehmen, dass du siehst, für was du bist. Und in der Wut drin habe ich gesagt, nichts kann ich, kann nur geradeaus laufen und erzählen würde ich gerne. Und dann sagt er, ja, also, dann mach doch das.
Also, wie sagt er?
Ja, das war ein Gespräch in mein Herz. Ich weiss, dass er mir das so ins Herz gelegt hat. Und als ich das plötzlich gemerkt habe, er meint es ernst. Also, der macht das. Das ist ich kann das schlecht beschreiben. Es ist so ein unheimlich grosser Frieden über mich gekommen, wo mein Herz wieder erhält hat und glücklich gemacht hat. Und ich habe gewusst, was das eigentlich heisst, geradeaus laufen. Das heisst, einmal ringsherum um die ganze Erde zu kommen. Das hat mich unheimlich fasziniert, wie ich das auch umverzählt, allen ringsherum, dass ich irgendwann zu Fuß um die Welt laufe.
Mhm.
Und es ist etwa 3 Jahre gegangen. 3 Jahre habe ich davon verzählt, dass ich dann mal zu Fuß um die Welt laufe. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Umfeld, jedes Mal, wenn ich das wieder gesagt habe, es nicht mehr davon wahrnehmen. Irgendwie, ja, das haben schon andere wollen. Und so war die Antwort gewesen. Nachher habe ich gemerkt, oh, jetzt muss ich Nägel mit Köpfen machen.
Mhm.
Und habe den 20. November 2007 als Datum gesetzt, wo ich abmarschieren zu Fuß um die Welt. Und so ist das dann gekommen, ja.
Und wieso am 20. November, schon dann, wenn es kalt wird?
Ja, es hat mehrere Gründe. Gell? Ich habe mir überlegt, dass mir der europäische Winter lieber ist als der sibirische Winter. Und von dort her ist das die Idee gewesen.
Also du hast dir wie eine Route gemacht, du hast auch ein bisschen eben
die ja, das war ja die ursprüngliche so. Frage gewesen, gell? Geradeaus laufen ist dann für mich irgendwie, habe ich Karten eingekauft bis Peking, also bis China, Landeskarten, und dann ein bisschen versucht, die gerade Linie zu finden. Und dort habe ich festgestellt, dass gerade in Kasachstan, dass es gar keine Strassen so gegeben hat. Die sind im Zickzack vom Norden in Süden eigentlich durchs Land durchgegangen und nicht vom Westen zum Osten. Und das hat meinen Plan ein bisschen überworfen. Auch das ganze Kartenmaterial, aufgrund von dem etwas zu planen. Und am Schluss habe ich echt gewusst, dass ich so ein bisschen nördlich laufen, nach Berlin, nach Warschau, Minsk, Moskau. Und nachher war der Plan, dort die transsibirische Eisenbahn entlang zu laufen bis Peking. Das ist eigentlich, und was dort zu Amerika ist, schauen wir dann, wenn wir dort sind. Das war der Plan, den ich hatte. Und in Europa die grösseren Städte anzulaufen, ist noch einfach mit dieser Wegbeschilderung, die wir haben. Also ich bin nach Strassenschildern gelaufen. Und in Moskau am Bahnhof das Gleis suchen, das nach Sibirien geht, ist für mich schwierig gewesen, oder? Ich bin am Schluss einfach richtig Osten aus dieser Stadt rausgelaufen und habe dann gemerkt, dass wenn ich der asphaltierten Strasse nachlaufe, es in die richtige Richtung geht. Alles andere ist dort zu meiner Zeit noch nicht asphaltiert gewesen. Und gell, musst du dir vorstellen, ich hatte eine Weltkarte dabei im Gepäck. Eine Weltkarte. Und den Spitzentagen bin ich 60 Kilometer gelaufen. Und das hast du auf der Weltkarte gesehen, oder? Was dann da gelaufen bist. Das ist faszinierend, ja.
Aber weißt, es ist ja nicht einfach so ein bisschen lustig, so einmal um die Welt herumlaufen. Du bist ja dort auch wirklich mit dem Tod konfrontiert worden. Du bist überfallen worden. Du bist fast erfroren.
Ja, das hat es alles gegeben, ja.
Also du hast dort wirklich eine wahnsinnige Grenzerfahrung gesucht.
Ja, und vielleicht ist es mir auch gleich gewesen, gell? Oder gleich. Ich glaube, ich hatte eine andere Zuversicht gehabt. Ich bin gängig in denen gefahren gewesen. Ich habe gängig irgendwie Todesängste mit dem müssen kämpfen. Aber irgendwo durch, ich kann mich an die Zeit, an die 3 Jahre erinnern, vor der Reise, die davor ich erzählt habe, da hatte ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich unsterblich bin. Dass mich gar nicht töten kann, weil ich ja den Auftrag noch zu erfüllen habe. Und das Kartenhaus oder irgendwie die Gewissheit war da auf der Reise und die hat mich gedreht. Und als die Reise zu Ende war, bin ich wieder sterblich geworden. Weißt, habe ich wieder gemerkt, wie gebrechlich das denn ich bist.
Aha, du warst so überzeugt gewesen, dass du das willst erfüllen, den Auftrag, dass dir eigentlich nichts kann.
Und gell, ich bin dort in Russland schon am Boden gelegen und habe mich irgendwie vergiftet an einer Zinkdose. So krass, dass ich auch einen Teil Darmschleim abgekackt habe. Also wirklich stechende Schmerzen im Unterleib. Und dort gelegen und denkt, ist es jetzt aus oder geht es weiter auf den Auftrag? Ich hatte das schon gehabt. Und irgendwie gäng wieder dürfen erleben, dass ich daraus rauskomme oder dass ich durchgeführt bin worden. Gell, bei minus 38 Grad in der Wüste Gobi. Bei minus 38 Grad draussen schlafen, ohne Schlafsack. Das ist eine Kälte, die zieht dir Kleider aus. So kalt ist das. Ich glaube, für mich ist es wirklich, ich habe gewusst, das ist mein Auftrag. Ich muss hier durch. Es nimmt es mir niemandem weg. Muss selber machen.
Und ist für dich klar, du wirst zurückkommen in die Schweiz und dein Leben weiterleben? Oder ist das auch ein Prozess gewesen? Wie ist die Entscheidung gekommen, zurückzukommen in dein Leben?
Ja, gell, okay, ist interessant. Wenn du auf der Karte, ich würde sagen, es ist wie auf der Weltkarte, oder? In dieser Weltkarte, die wir kennen. Da bis Peking laufst du davon. und von Amerika her kommst du wieder hey, etwa so war es auch. Mhm. Darf ich glaub so sagen.
Also die Hälfte von Reis bist weggelaufen und die andere Hälfte
ja, auch zwei Drittel. Hätte ich jetzt bald gesagt. Auch etwa zwei Drittel bist du davon gelaufen. Auch im Inneren oder auf dieser Suche auch gewesen, nach Antworten. Und plötzlich hat es gekehrt und ja, hat schon wollen daheim sein. Aber gemerkt, die Strecke liegt gleich noch vor dir. Ja.
Mhm. Und also was hat sich denn innerlich bei dir verändert? An dem Punkt, wo du nachher hast angefangen hast, heimlaufen und nicht mehr davonlaufen?
Also es war in Dubuque gsi. Das ist in Iowa, sage ich sicher recht, dort auf einer Brücke beim Mississippi. Und dort, weiss ich, bin ich gestanden, habe zu dieser Brücke ausgeschaut, so zum Maschendrahtzaun, der Tür durch. Oder wenn du genug weit weg stehst, dann siehst du einfach den Zaun. Wenn du genug näher dran her stehst, siehst du durch den Zaun durch in die Freiheit raus, in das Gewässer. Riesiger Fluss. Und dort habe ich gewusst, ja, jetzt ist meine innere Reise zu Ende. Und von dort bis Freeport ist es neunisch, was sind das, 100 Kilometer gegangen. Und von Freeport aus habe ich eigentlich meine restlichen Kleider, die ich noch hatte, heimgeschickt. Und von dort aus eigentlich nur mit leichten Kleidern und einem Bauchtäschchen heimspaziert.
Aber was ist denn, also
was gegangen ist, ja.
Beantwortet für dich?
Ich glaube, ich habe Frieden mit Gott bekommen. Ich würde das so definieren. Peace with God through our Lord Jesus Christ. Das ist mir aufgegangen, gell? In der Schulzeit bin ich ausgelacht worden für das Fischchen, wo meine Eltern sich ein Auto geklebt haben. Und
das muss ich vielleicht schnell erklären. Fischchen haben sich Menschen an das Auto geklebt, so als Erkennungszeichen. Viele freikirchliche Leute auch, oder?
Ja.
Weil es eine Geschichte auch hat. Also Urchristen in der Zeit nach Jesus haben sich Fische zu erkennen gegeben zum Bau von einem Fisch, wo sie verfolgt worden sind.
Und auf dieser Reise habe ich beim Bibellesen viel dekonstruiert. Also habe ich mich gefragt, um was geht's eigentlich im Glauben. Und habe sehr viel angefangen abschneiden. Dekonstruieren, sagt man dem.
Mhm.
Oder verstehe ich darunter. Und habe eigentlich den Kern gesucht, um was geht's eigentlich wirklich. Und stoße wieder auf den Fisch, der heisst, das ist der Ichthys-Fisch, wo heisst Jesus Christus, Gottes Sohn, mein Erlöser. Und wenn ich das realisiert habe, ja, das ja schon gern gewusst, aber es ist auch nicht ins Herz gerutscht, habe ich wieder dürfen anfangen zu konstruieren, wieder einfach draufbauen können. Habe ich, dass ich frage, beispielsweise, warum feierst du Gottesdienste so, wie du ihn kennst? Mhm. Muss das so sein? Muss man singen? Muss man beim Singen die Hänge haben? Etc. Und als ich angefangen wieder konstruieren, habe ich verstanden, warum man das macht. Warum man den Gottesdienst so feiert in dieser Kirche oder diese Weih in einer anderen Kirche. Und ich durfte frei werden. Es ist nicht, wenn ich etwas mache jetzt, ist es nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das will. Wenn ich jetzt etwas glaube, dann glaube ich es, weil ich das will, weil ich mich dazu entschieden habe, mich an dem festzuhalten und nicht, weil ich das muss. Es ist früher vielleicht der Glaube von meinen Eltern, wofür ich ausgelacht wurde, und heute ist es mein eigener Glaube. Wird dort dann mein älteres Kränzchen widmen, weil sie ihren Weg sind gegangen und mich auf diesem Weg haben mitgenommen.
Mhm.
Also, auf der Reise habe ich ihnen vielleicht viel auch vorgeworfen, was sie nicht gut haben gemacht. Ich will gefangen war selber in dem Ganzen innen. Und heute sehe ich viel mehr, was ihnen als Segen zurückgeblieben ist.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Etwas, was ich noch spannend finde, ist, dass du ja deine Frau, deine heutige Frau, dann schon kennt hast und auch schon vor der Reise, oder? Kennt hast. Du hast sie eigentlich auch zurückgelassen. Wie war das für dich und auch für sie? So lange weg zu gehen? Aus einer Liebesbeziehung aus eigentlich?
Oh ja, weisst du, das ist eine gute Frage. Wir haben auch ein Zeug gehabt, sagt man auch an dem heute. Oder? Kennen haben wir uns vor Kirche her, von den Jungscharlager schon länger. Und ich glaube, ich hätte sie mal gerne gehabt. Und sie hat noch nie Augen gehabt für Beziehung. Und nachher hat das dort auch ein Hin und ein Her gegeben. Dann sind wir einmal kurz, also hat sie mich plötzlich wollen und ich sie nicht und umgekehrt. Und ist doch schwierig.
Mhm. Und hast du dann das auf der Reise für dich auch geklärt, ob das wirklich die Frau ist?
Sie hat mir geholfen, Kleider nähen. Ich hatte ja eigene Ausrüstung gehabt, eigenen Mantel selber gemacht. Da hat sie geholfen, das Material zusammenzustellen, zu nähen. Und wir sind immer in Kontakt geblieben, per Skype, dazumal, oder E-Mail, haben wir viel miteinander geschrieben. Und ich hatte jetzt halt die Situation gegeben, dass mein bester Kollege, der Christoph, hat geheiratet und dass ich für das Hochzeitbirett durchkomme. Das ist von Mitte Russland, Omsk war das, bin ich durchgekommen. Und als ich wieder zurück fliegen an den Ort, bin ich hergefahren worden, am Flughafen Zürich, und dort hat mein Flugzeug nicht mitgenommen, weil es doppelt verbuchten Platz hatte. Meine war doppelt verbucht. Und ich habe mich gefragt, warum das? Warum nimmt mich das Flugzeug nicht mit? Und als ich realisiert habe, dass der 8.8.2008 ist, habe ich gewusst, warum. Ich bin heimlich verloben. Und das war eine ziemlich grosse Überraschung für Danina. Die ist aus allen Wolken gefallen, dass ich noch nicht abgeflogen bin.
Das heisst, du bist nachher eigentlich... Also das ist... Noch vor der Hälfte von deiner Reise bist du nachher als Verlobter unterwegs gewesen.
Ja, sonst wäre ich auch nicht heimgekommen. Ich glaube, das war schon ein Punkt, ja, ein guter Punkt.
Mit welcher grossen Erkenntnis bist du zurückgekommen? Du bist ja nachher auch ein paar Jahre unterwegs gewesen mit Vorträgen, hast vor allem von dieser Reise erzählt. Was ist so die grosse Erkenntnis, die du hast mitgenommen nach 2 Jahren unterwegs, eine Stunde um die Welt?
Ja, was ist die grosse Erkenntnis? Frieden mit Gott haben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir brauchen. Das ist das, was wir mehr brauchen als zu essen und zu trinken. Das setzt unheimlich frei. Und eben, man wagt, wenn man dann plötzlich frei ist, nicht mehr abhängig ist über das Urteil von über anderem, über einem, wagt man auch zu sagen, was man denkt. Ich glaube, und das durch mich ist ein Punkt, man sagt zu wenig, was man denkt.
Mhm.
Man macht, was die anderen von ihm erwarten. Und für mich eigentlich, ich sage es noch einmal, Corona ist ein Musterbeispiel dafür, wie die Leute gemacht haben, was die anderen wollen. Und nicht, was man für richtig hält.
Mhm. Jetzt sind so viele Jahre vergangen, sind 6 Kinder auf die Welt gekommen, du bist als Dachdecker am Arbeiten, bist so im stinknormalen Leben drinnen. Bringst du das auf den Boden? Also kannst du den Frieden mit Gott Leben?
Das Leben hat mich eingeholt. Nein, dass ich Themen aufkommen, die mich völlig wieder zurückgeworfen haben. Beispiel, Hofübernahme. Ich bin als Bauernsohn aufgewachsen, unter 7 Geschwister. Und dann hat der jüngste Bruder den Hof übernehmen im 2016 oder rückwirkend aufs 2016. Und das hat mich völlig wieder zurückgeworfen.
Also zurückgeworfen in Unfrieden?
Ja, ja. Sich ungerecht behandelt gefühlt, ja.
Mhm.
Und das ist ein Punkt, gell? Es sind noch zwei andere Punkte gekommen. Ja, beim Realisieren, dass das Wort Gerechtigkeit, jeder meint, er wisse, was gerecht ist oder was wie der Maßstab anzusetzen ist. Und jetzt, als ich eigene Kinder habe, mit ihnen durch die Phasen durchgehen, Erziehungsphasen durchgehen, sind wir alle am Realisieren, dass es gar nicht um unsere Gerechtigkeit geht, so wie wir den Maßstab würden ansetzen, sondern dass es eigentlich um Gottes Gerechtigkeit geht und ob wir nach seiner Gerechtigkeit versuchen zu handeln. Und ja.
Also was ist da der Unterschied? Was würdest du sagen? Menschliche Gerechtigkeit?
Jeder hat eine andere Gerechtigkeit. Jeder setzt den Maßstab noch immer anders an. Also Beispiel, wenn du mir 20 Franken gibst und ich habe nicht gerade 20 Franken zum Umgeben, habe ich aber schon gerne umchauffiert, habe ich das Gefühl, meine Gerechtigkeit, das hat sich jetzt aufgehoben.
Mhm.
Und du siehst das natürlich nicht. Es ist nie ausgesprochen worden. Du denkst die ganze Zeit, wenn zahlt der mir die 20 Franken zurück? Und ich denke, die hat mir noch nie etwas gegeben zum Umfahren. Verstehst du? Das ist unsere Gerechtigkeit. Mhm. Wir sind so Menschen und haben unseren eigenen Maßstab.
Mhm.
Und um den geht es gar nicht. Mir bringt es nie, wer Kinder erziehen will, merkt das selber, mir bringt es nie gerecht her. Mhm. Auf was gehst du, wenn du Kinder erziehst? Versuchst du Kinder zu erziehen, dass jedes gleich viel Sackgeld bekommt. In der ersten Klasse sehr viel, in der zweiten Klasse ein bisschen mehr, in der dritten Klasse noch mehr. Das ist beim fünften, hast du schon müsstest viel mehr geben, weil dort schon eine Inflation drin ist, dass er gleich viel hat wie der Erste. Ja.
Ja, wie geht es dir als Vater?
Ich finde es sehr interessant. Ich schaue zurück, wie man selber erzogen wurde und sehe plötzlich, dass man selber auch fehlbar ist. Dass man, ich glaube, man verzeiht den Eltern einfacher, wenn man selber Kinder hat.
Wie sieht heute dein Alltag aus? Eben, du hast 6 Kinder, du bist Dachdecker, du bist geheiratet, du tust Homeschoolen. Was ist aus dem Weltenbummler, der so die Abenteuer- und Grenzerfahrung gesucht hat? Wie lebt er denn heute?
Sehr schlicht, würde ich sagen. Sehr schlicht. Ich habe viel Zeit in die Arbeit gesteckt. Ich hatte kein Ziel gehabt. Dürfen Land zu kaufen und eine Firma drauf zu bauen. Eine Firma, wo ich genug früh den Kindern haben wollte übergeben. Das war so ein bisschen das, wofür ich glaube, mich eingesetzt habe. Und ja, das mit Biegen und Brechen versucht zu machen und realisiert, dass ich es loslassen muss. Dass ich das loslassen muss, weil ich es nicht erzwingen kann. Ich kann es nicht erzwingen. Weder das Bauen, Kaufen, Bauen, noch das Übergeben. Der Prediger in der Bibel redet viel davon, für was arbeitet man, wenn zwei Generationen aufbauen und die dritte für Brasts. Für was ist das ganze Mühe unter der Sonne? Ja, es müssen loslassen, zurückgehen in Gottes Hang und er weiss, was die Träume sind, was die Wünsche sind und einfach irgendwie, so wie in diesem Gebet, nicht mein Wille soll geschehen, sondern seine. Also, und das auch mit der Firma. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern seine. Er soll das können brauchen. Und dann kommt es gut. Eigentlich von meiner Gerechtigkeit zu seiner Gerechtigkeit.
Also es klingt, als gäbe es immer wieder Momente, wo dich herausfordern, wo dich wieder so ein bisschen innerlich an eine Grenze bringen.
Ah ja, klar, ja.
Und wo du wieder musst innerlich auf die Reise gehen,
ja,
oder?
Ja, ganz sicher. Also du bist nicht, das ist das Leben, glaube ich. Ich habe schon im Militär dazu mal im Reglement dürfen ein Gebet lesen vom Hermann Betzel. Und das ist etwa so gegangen. Herr, gib allen, die dich suchen, dass sie dich finden. Und alle, die dich gefunden haben, dass sie dich aufs Neue suchen. Bis all unser Suchen und Finden erfüllt ist in deiner Gegenwart. Und das zeigt ja, dass es wie eine Spirale ist, wo immer wieder voranfällt.
Suchen, finden, suchen, finden.
Ja,
suchen.
Und einfach in der neuen Teufel.
Und zieht es dich dann immer noch manchmal raus in die Welt? Oder bist du zufrieden, so daheim, in diesem Leben, in diesem Alltag, den du jetzt hast?
In die Welt ist das falsche Wort, aber es zieht mich immer wieder, wenn es dunkel wird draussen, so wie jetzt. In die Kälte zieht es mich raus, ins Kargen, ins Alleinsein, ins vor Gott kommen oder Gott suchen. In das zieht es mich immer wieder. Das habe ich vielleicht 2 oder 3 Jahre nach der Reise nicht gehabt und dann hat es wieder angefangen.
Ja. Und dann machst du es aber, folgst dem Ziehen, gehst aber raus in
die Kälte. Nein, ich habe gewisse Verpflichtungen, die ich mir das wenig rausnehmen kann oder noch nicht rausnehmen, ja.
Also am liebsten ein paar Tage raus in die Kälte, in die Wüste.
Ja, Wüste ist nicht unbedingt, verstehe mich recht, ich muss nicht in die Mongolei. Mir würde der Jura schon länger irgendwie ins Kargen Gott suchen.
Du hast vorhin gesagt, er kennt deine Wünsche, er weiss um deine Wünsche. Was sind deine Wünsche und Hoffnungen? Kannst du dich für uns noch ausdeutschen?
Also, gell, ein grosser Wunsch ist mir ja erfüllt worden. Ich wollte gerne 6 Kinder. Und meine Frau hat gerne gesagt, eins nach dem anderen. Und jetzt darf ich 6 Kinder haben. Und ich habe gerne 3 Mädchen wollen und 3 Gielen. Und das habe ich bekommen. Also, und jetzt mit denen die kurze Zeit dürfen miteinander leben, ist ja auch faszinierend. Also diesbezüglich bin ich auch sehr beschenkt.
Es erinnert mich da an das, was du vorher hast gesagt, bevor du auf der Reise bist, hast du das Gefühl gehabt, es klingt dir nichts, oder? Und du bekommst alles nicht, was du dir wünschst. Und wenn ich dir jetzt höre, du hast immer 6 Kinder wollen, 3 Modi, 3 Gielen. Und das hast du jetzt, tun sie so wie das Gegenteil, ist eingetroffen. Jetzt überkommst du das, was du dir immer gewünscht hast.
Diesbezüglich, ja. Ja, genau.
Diesbezüglich. Diesbezüglich. Aber es gibt unerfüllte Wünsche.
Ja, klar, ja. Das mit dem Geschäft ist bis jetzt so nicht. Es war ein schwerer Kampf. Ich durfte Land jetzt kaufen. Tatsächlich, gell? Schau da, es erfüllt sich ja. Aber das war ein Riesenkampf. Das war 7 Jahre ist das ein Kampf, bis es mal durfte. Und es ist nicht so meine Bedingungen, so wie ich mir es vorgestellt habe. Und da siehst du, ich gehe einen Prozess durch. Ich musste lernen loslassen und sagen, ja, das ist halt Bedingung von jemand anderem. Aber das Schönste ist ja einfach, wenn du weißt, dass Gott ja mit dir ist. Er ist mit mir. Er begleitet mich auf dem Weg. Da ist manchmal ein Jammern oder ein Nicht-Verstehen. Vielleicht ein Stänkeln. Aber wenn du zurückschaust, kannst du sagen, er war der richtige Weg. Ist der richtige Weg gewesen. Oder hat auch der schlechte Weg, vielleicht schlechte Entscheidungen, die du eingeleitet hast, gebraucht, für etwas Gutes daraus zu machen, am Schluss.
Also man hört raus, Gott ist wahnsinnig wichtig für dich in deinem Leben. Wie lebst du da jetzt den Glauben? Weißt du, hast ja dekonstruiert, du hast dich ja hinterfragt, warum gehe ich in den Gottesdienst, warum bete ich, wie bete ich? Wie lebst du jetzt das heute? Gehst du da in einen Gottesdienst und betest du? Und wenn ja, wie sieht das aus?
Ich gehe regelmässig, gehen wir in die Kirche bei uns, in eine Freikirche. Aber ich habe es heu, wenn man das so im Bild aussprechen, nicht immer auf der gleichen Bühne, wie es erzählt wird. Der Pfarrer ist nicht verantwortlich für mein Glauben. Manchmal erlebe ich Leute, die das sich völlig dem Pfarrer übergeben, ihres Glaubensleben. Und ich sehe das anders. Am Schluss stehen wir alle viertelblut mit unserer Seele vor dem Herrgott. Und haben Rechenschaft abzulegen über unser Leben. Über all das, was wir gemacht haben, gesagt haben, gedacht haben. Und da wird ich in die Verantwortung, ich mit meiner Seele, wird für meine Handlungen in die Verantwortung genommen werden und nicht der Pfarrer. Also kann man das nicht einfach so abschieben.
Und wie lebst du jetzt das, deine Verantwortung?
Ich lebe es so, dass ich über das, was ich gelesen habe in der Bibel, viel darüber nachdenke. Wie muss ich das verstehen? Wie kann man es auch verstehen? Ich über dem Wort Sinnen Tag und Nacht, das mache ich, glaube ich, wirklich während dem Arbeiten oder auch sonst. Über das, was ich höre im Gottesdienst, nachdenke, ist das so? Verhaltet sich es so? Ich glaube, das ist die Art Zugang, wenn ich suche, mit Gott zu reden, auszutauschen.
Und du hast
es ist bei mir nicht eine religiöse Tat. Zu dieser Zeit muss ich herhocken und beten. Ich muss das Gebet genau so machen. Es ist sehr frei. Mhm. Es ist sehr frei. Und ich tausche das mit meiner Frau auch oft aus. Sie fragt viel. Wie siehst du das? Wie denkst du über das?
Und du hast uns ja auch erzählt, eben, bevor du auf der Reise bist, hast du so ein klares Reden von Gott wahrgenommen in deinem Herz, also so einen Ruf. Hast du das bis heute, also hast du immer noch so Momente, wo du das Gefühl hast, Gott redet zu dir?
Ich habe so Momente, aber sie sind nicht mehr so klar wie dann. Das war einschneidend, darum erzähle ich es auch so. Und der Frieden, der war auch einschneidend.
Also der Frieden, den du dort am Mississippi erlebt hast?
Ja, selbst den zu wissen, das ist mein Auftrag.
Ja.
Heute ist es in kleineren Sachen. Zum Beispiel eine Antwort bekommen, wo ich sehe als Reden Gottes. In dieser Corona-Zeit, wo die angefangen hat meine Frau die Bibel aufgeschlagen und das Wort bekommen aus dem 2. Mose 23. 2. Mose 23, Vers 2, ich kann es gerade nicht auswendig sagen, aber wo klar sagt, wir sollen nicht auf diesen falschen Wegen gehen. Es geht dort um das Thema Nächstenliebe. Und wenn ich schaue, wie die Nächstenliebe in dieser C-Zeit ausgelegt ist worden, ist sie völlig verdreht worden im Gegensatz zu dem, was dort steht. Und das ist für mich ein Reden. Oder ein Reden gewesen. Ja, im Alltag, wenn dir plötzlich etwas über einen Bibeltext, über einen Vers wie aufgeht. Ja.
Was gibt dir Hoffnung? Was ist deine Hoffnung, dass du weiterlaufst in deinem Leben?
Oh, gute Frage. So nie überlegt, gell? Was ist es? Was gibt mir die Hoffnung? Dass du alltag wieder aufstehst, alltag wieder machst? Ich glaube, dass am Schluss zusammengezählt wird und nicht schon hier. Das ist, ja. Ich glaube, dass es eben eine göttliche Gerechtigkeit gibt, wo die Ungerechtigkeit, die hier auf dieser Welt herrscht, vorherrscht, ausladet. Meist die Verletzungen, die du erlebst, oder du hörst, dass jemand über die Schlechten redet, der vielleicht gar nicht dahinter sieht, dass das alles einmal gerecht gerichtet wird. Und nicht im Sinn von, es wird jeder bestraft, sondern es wird jedem einmal die Augen aufgehen, weisst, dass jeder mal sieht, was der andere überhaupt durchgemacht hat.
Mhm.
Ja.
Das gibt dir Hoffnung.
Das gibt mir Hoffnung.
Zum, ja. Und das gibt dir auch Kraft zum Aushalten.
Ja, ja, ja. Dass nicht ich mich selber muss, rechtfertigen muss und mich selber muss gut darstellen muss, mir selber muss einen Ruf schaffen, sondern dass das einmal ausgeglichen wird, dass einmal das Licht kommt, wie ist es wirklich gewesen.
Mhm.
Wie sind die Beweggründe von jemandem? Ich glaube daran, dass das alles einmal auf den Tisch gelegt wird.
Mhm.
Ja.
Merci vielmals, Besche, dass du uns da mitgenommen hast, deine philosophischen Gedankengänge. Ich finde wirklich, du bist sehr ein philosophischer Mensch.
Oh, einfach das ein Leben geben und darüber nachsinnen, ja.
Mhm.
Danke, dass ich hier da sein.
Der Peter Egger, ein Handwerker mit den Füßen am Boden und mit dem Kopf im Himmel. Für wenn du noch mehr zu seiner Wanderung rund um die Welt möchtest hören, verlinke ich dir das Fenster zum Sonntag dazu in den Shownotes. Und wenn du weitere solche Lebensgeschichten möchtest hören, dann kannst du das ermöglichen. Wir sammeln Spenden, weil ERF Media die Podcasts genau so finanziert. Dank deiner Spende. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich sage schon jetzt merci vielmals. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit einem neuen Vis-à-vis. Ich wünsche dir bis dann eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.